Ich möchte unsere Bibelstelle lesen aus dem Alten Testament, Malachi 3, Vers 10 bis 18. Das ist ein sehr wichtiger Teil, Schluss vom Alten Testament. Und hier hat Gott geredet auf eine wunderbare Art und Weise. Und zwar, wir haben hier ja die Situation, dass Gott dann begonnen hat, 400 Jahre nicht mehr zu Israel zu reden. Aber hier redet er noch einmal. Er sagt, bring mir den Zehnten ganz in das Vorratshaus, damit Speise in meinem Haus sei, und prüf mich doch dadurch, spricht der Herr der Heerscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen in überreicher Fülle herabschütten werde. Und ich will für euch den Fresser schelten, dass er euch die Frucht der Erde nicht verdirbt und dass euch der Weinstock auf dem Feld nicht fruchtleer bleibt, spricht der Herr der Heerscharen. Und alle Heidenvölker werden euch glücklich preisen, denn ihr werdet ein Land des Wohlgefallens werden, spricht der Herr der Heerscharen. Ihr habt harte Worte gegen mich ausgestoßen, spricht der Herr. Aber ihr fragt, was haben wir untereinander gegen dich geredet? Ihr habt gesagt, es ist umsonst, dass man Gott dient. Und was nützt es uns, seine Ordnung zu halten und vor dem Herrn der Heerscharen in Trauer einherzugehen? Und nun preisen wir die Übermütigen glücklich, denn die, welche Gesetzlosigkeit verüben, stehen aufrecht. Und die, welche Gott versucht haben, kommen davon. Da besprachen sich die miteinander, welche den Herrn fürchteten. Der Herr achtete darauf und hörte es. Und ein Gedenkbuch wurde vor ihm geschrieben für die, welche den Herrn fürchten und seinen Namen hochachten. Und sie werden von mir, spricht der Herr der Heerscharen, als mein auserwähltes Eigentum behandelt werden, an dem Tag, den ich bereite. Und ich will sie verschonen, wie ein Mann seinen Sohn verschont, der ihm dient. Dann werdet ihr wieder sehen, was für ein Unterschied besteht zwischen dem Gerechten und dem Gesetzlosen, zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihn nicht dient. Ich denke, es ist ein wichtiger Punkt, dass man sich, wenn man die Heilige Schrift liest und die Bibel sagt eindeutig, dass sie von Gott inspiriert ist, dass sie die Summe der Wahrheit ist, da man sich vergegenwärtigt, wenn man das Alte Testament ansieht, dass wir hier eine Besonderheit haben. Ich lese uns Hebräer 10, Vers 1. Denn, weil das Gesetz nur einen Schatten der zukünftigen Heilsgüter hat, nicht die Gestalt der Dinge selbst. Die Bibel sagt ganz klar, das Alte Testament ist das Schattenbild, das uns, so wie man Schatten vom Mensch sieht, vorschattet, was hier letztendlich in der Erlösung da ist. Und ich habe mir das ganz einfach gemerkt als kleines Merkmal für mich, wie ich mir das merken kann. Was Israel im Körper geschieht, geschieht uns im Geist. Wir letztendlich sind Menschen, wir sind erlöst durch Jesu Blut. Israel zog durch das Blut des Passahlammes aus Ägypten aus. Wir sind durch das Blut Jesu geistlich aus Ägypten, aus der Welt ausgezogen, als wir gerettet wurden. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch hier in unserem Text, wenn hier der Zehnte genannt wird, da geht es nicht, wie es viele Sekte und auch Kreise, die aufs Geld aus sind, immer tun. Da geht es jetzt nicht ums Geld, sondern hier Zehnter schattenbildlich steht für Hingabe, für das, dass man Gott alles gibt, was er will. Und im Neuen Testament, da geht es nicht um den Zehnte, da geht es um mich. Da geht es darum, dass ich mich immer Jesus ganz hingebe. Die Bibel sagt, wir sind Sklaven Jesu Christi. Ein Sklave hat kein Recht mehr über sein Leben. Und es geht hier darum, er gibt große Verheißungen und sagt, wenn du dich mir hingibst, so kann man das übersetzen ins Neue Testament, dann werde ich alles, was der Fresser, was die Finsternis möchte, was der Teufel in unserem Leben zerstört hat an Frucht, dann werde ich es dir wieder erstatten. Also Gott gibt große Verheißungen und jetzt sehen wir, wie der Mensch reagiert. Und das ist das Problem. Wisst ihr, der Mensch ist letztendlich vom Sündenfall her viel stärker geprägt, als wir es ahnen. Und jetzt sagt Gott hier, ihr redet harte Worte gegen mich. Und jetzt wird erklärt, was sie sagen. Und ich habe zu dem, was wir jetzt hier sehen, habe ich ein eigenes persönliches Erlebnis, das ist 30 Jahre her. Ich habe ja mit der Pfingstbewegung gekämpft. Ich habe mit den Brüderkreisen gekämpft. Ich habe mit fast allen Kreisen kämpfen müssen. Es war einfach mein Los. Und manchmal war ich auch müde. Manchmal war ich resigniert. Manchmal war ich nicht mehr in dieser ersten Liebe, in dieser Frische. Und ich saß eines Tages auf dem Sofa und habe genau das gemacht, was hier in Vers 14 steht. Ihr habt gesagt, es ist umsonst, dass man Gott dient. Ich habe fast genau die gleiche Formulierung benutzt. War mir gar nicht bewusst, was ich mache in diesen Kämpfen, in diesen Anfechtungen. Und hatte eine kleine Schlachterbibel auf dem Schoß und habe die nicht aufgeschlagen, sondern irgendwie kam es, dass die Bibel offen war. Und ich blick runter und habe die Bibel genau mit diesem Text vor mir. Ihr habt gesagt, es ist umsonst, dass man Gott dient. Es war wie elektrischer Strom. Mit einem Schlag wusste ich, jetzt redet Gott zu dir. Dann habe ich den Text gelesen. Und dann kam dieser gewaltige Vers 18. Es ist ein Unterschied zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihm nicht dient. Und in der nächsten Sekunde war jede Resignation, alles weg. Ich stand wieder vorm Angesicht Jesu. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass man sich dessen hier vergegenwärtigt. Und die Bibel redet ja zu uns Gläubigen. Es ist ein Unterschied zu den alttestamentlichen Gläubigen. Wir wissen ja aus der Heiligen Schrift, wenn man jetzt die Bibel wirklich liest und nicht diese Lehre von allen Bewegungen, die da alles Mögliche erzählen, wenn man die Bibel genau liest, dann siehst du, dass im Alten Testament der Heilige Geist auf der Stiftshütte war, die Schechina, die Wolke- und Feuersäule. Der Heilige Geist war auf der Bundeslade, wiederum in der Bundeslade, im Allerheiligsten, war der Heilige Geist auf dem Sühnedeckel. Der Heilige Geist als Innewohnung hatte nur König, Priester, Prophet, da gehören auch die Richter dazu, zu dieser Gruppe, und der Arbeiter an der Stiftshütte. Zum Beispiel Bezalel, der die Stiftshütte gebaut hat. Die hatte der Heilige Geist. Im Neuen Bund, sagt die Bibel, Römer 8, 9 und 10, wer den Geist nicht hat, ist nicht sein. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Jeder Gläubige, wenn er wieder geboren wird, wenn er gerettet wird, empfängt den Heiligen Geist. Titus 3, 4 bis 8. Ich möchte uns zuerst ein paar Stellen aufzeigen, bevor wir diese Malachi-Stelle uns näher ansehen. Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien, hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Herrn. Er hat uns gerettet durch das Bad der Wiedergeburt. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Als diese Stunde kam, als der Heilige Geist das Wort Gottes lebendig gemacht hat, als wir plötzlich volle Erkenntnis bekamen, was Errettung bedeutet, und Epheser 1, 13 geschehen, ist eine ganz wichtige Stelle, dann ist etwas Ungeheures passiert, ich zeige es gleich. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet. In der Sekunde, als der Heilige Geist es lebendig gemacht hat, ich im Glaube es annahm, seid ihr versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Die Bibel sagt ganz klar, in der Sekunde des Glaubens ist es geschehen. Der das Unterpfand, das steht im griechischen Arabon, das bedeutet erste Rate. Der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums zum Lobe seiner Herrlichkeit. Ist wunderbar, wenn man das sieht. In 1. Korinther 12, 13 erklärt dann die Bibel, was hier geschehen ist, was wir nicht fühlen. Das ist das Problem. Wir wollen immer alles fühlen. 1. Korinther 12, 13. Denn wir sind ja alle, selbst die Korinther, die hier nicht in Ordnung waren, jeder Wiedergeborene. Denn wir sind ja alle in einem Geist in einen Leib hineingetauft worden. Ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie, wir sind alle gedrängt worden zu einem Geist. In der Sekunde, wie die Wiedergeburt geschieht, passiert Folgendes. Da tauft mich der Herr Jesus in den Leib Christi hinein und derselbe Sekunde werde ich vollständig mit dem Heiligen Geist gedrängt. Das ist die Sekunde, wo ich das erste Mal mit dem Heiligen Geist erfüllt werde. Schau, der Grund, warum ein frisch Bekehrter, wenn er wirklich durchgebrochen ist, so feurig ist. Natürlich ist er oft kopflos, war ich auch. Aber da ist dann wirklich die erste Liebe da. Und die Bibel erklärt es, was dann passiert. Und ich denke, bevor wir Malachi untersuchen, müssen wir uns das vergegenwärtigen. Weil er sagt ja, ich werde den Fresser schelten. Ich werde alles, was kaputt ist, werde ich dir wiedergeben. Und jetzt müssen wir ja zuerst mal gucken, was hat uns Gott gegeben in dieser Errettung? Epheser 1, Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. In Christus bin ich mit jedem geistlichen Segen gesegnet. Jeder. Also Regel ohne Ausnahme. Kolosser 2, 9 und 10. Vielleicht die dramatischste Stelle. Denn in ihm, im Herr Jesus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr, das bedeutet wir, jeder Wiedergeborene, jeder Gläubige, ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Das heißt, wenn ich in Christus bin, dann wird die ganze Fülle der Gottheit, und zwar der Teil, den Gott mir geben wollte, in mich hinein. Der Fresser hat bei vielen von uns das zerstört. Die Finsternismächte, der Teufel durch Anfechtung, wir selber durch Fleischlichkeit. Aber Gott ist hier wirklich ungeheuer. Und er erklärt weiter, was bei dieser Wiedergeburt geschehen ist. Wisst ihr, ich habe ja früher immer geglaubt, die Wiedergeburt, die Errettung, die erste Rate, jetzt hast du ein bisschen Heiliger Geist, das ist alles wunderbar. Dann hat er mir alles erzählt, was ich alles brauche, was ich alles tun muss. Und ich bin dem immer nachgehechelt und kam nie zur Ruhe, bis ich dann in der Bibel genau das Gegenteil las. Dass ich alles in der Sekunde der Wiedergeburt wie ein Paket bekomme, es ist in mir drin. Aber ich bin wie ein neugeborenes Baby. Ich habe noch keinen Verstand, ich habe kein Wachstum, ich kann auch nicht mit umgehen, ich muss es zuerst überhaupt alles erkennen. Und dann, wenn man geistlich wächst durchs Wort Gottes, dann kommt es auch. Da steht 1. Korinther 12, 18, ist ein zentraler Punkt. Nun aber hat Gott die Glieder jedes einzelne von ihnen so im Leib eingefügt, wie er gewollt hat. Mit der Sekunde der Wiedergeburt ist vor Gott her klar, ob ich persönlich ein Mund bin ich, ob ich ein Ohr bin, es gibt Geschwister, die sind ein Ohr, ob ich eine Hand bin, zum Beispiel um diakonisch zu handeln, das alles ist seit der Wiedergeburt vorgegeben. Nur ist noch babyhaft vorhanden bei der Wiedergeburt, es muss wachsen. Das nächste, was die Schrift hier sagt, ist Römer 12, Vers 3. Das ist genauso wichtig, man muss sich das immer wieder vergegenwärtigen. Denn ich sage Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott jedem Einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Das heißt, Gott teilt mir und dir bei der Wiedergeburt das Maß des Glaubens zu. Jeder von uns hat ein Maß des Glaubens. Also auch die Kapazität, was er tun kann. Der eine kann ganz viel tun, der andere weniger. Spielt überhaupt keine Rolle, die Masse. Sondern nur, das, was Gott mir gegeben hat, soll ich ausleben. Und 1. Petrus 4, Vers 10, ganz zentraler Punkt. Das muss man sich einfach vergegenwärtigen. Wir haben immer das Gegenteil erzählt. Wir haben erzählt, jetzt muss ich dir die Hände auflegen, jetzt muss ich mit dir beten, jetzt muss die Geistestaufe über dich kommen, jetzt musst du in Zunge reden, dann alles hast du das. Die Bibel sagt das Gegenteil. Sie sagt 1. Petrus 4, Vers 10. Dient einander jeder, mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfachen Gnade Gottes. Als ich dann die Bibel studiert habe, da war ich schockiert. Und zwar, ich habe dann etwas erkannt, das war mir nicht bewusst. Man sieht es nicht in jeder Übersetzung, im griechischen Grundtext ist es klar, da steht das Wort Charisma, also Gnadegabe. Die Bibel lehrt, ohne jeden Zweifel, jeder Wiedergeborene hat in dem Moment, wie er wiedergeboren wird, wie er mit dem Heiligen Geist versiegelt wird, wie er in den Leib Christi hineingetauft wird, wie er Gottes Kind ist, hat er nicht nur den Platz im Leib Christi, nicht nur das Maß des Glaubens, sondern er hat drei Geistesgaben, drei Gnadengaben. Jeder von uns, der in unserer Mitte ist, hat Minimum drei Gnadengaben. Erste Gnadengabe, Römer 6, das ewige Leben ist eine Gnadengabe. Steht in Römer 6 am Schluss. Das zweite, 1. Korinther 7, die erste Verse, die Gnadengabe, verheiratet zu sein oder nicht verheiratet zu sein. Wisst ihr, über diese Dinge reden wir nicht. Aber es ist genauso eine Gnadengabe, die hat jeder Mensch, der wiedergeboren ist. Und die dritte, 1. Petrus 4,10, jeder von uns hat gemäß seiner Stellung am Leib Christi. Also wenn ich ein Mund bin, habe ich die Gabe zu reden. Wenn ich ein Ohr bin, habe ich die Gabe zuzuhören. Der Bruder, der mir half, als ich meine großen Kämpfe hatte, ich staune heute noch, ich habe dem, ich weiß nicht mehr, waren es 6 oder 8 Stunden. Der hat keinen Ton gesagt. 6 oder 8 Stunden habe ich ihm alle meine Nöte, alle meine Sünde, alles habe ich ihm erzählt. Wo ich dann fertig war, dann hat er einen einzigen Satz gesagt. Alles Anfechtung. Ende der Durchsage. Ich stand da und habe Maul und Ohren aufgesperrt, war völlig baff. Das war ein Mann, das war ein Ohr. Dann gibt's wieder Leute, die sehen die Not, die können handeln. Das sind oft die, die diakonisch begabt sind. Die Bibel sagt klipp und klar, jeder von uns hat Minimum eine Gabe. Hast du ein größeres Aufgabenfeld, dann kannst du sagen, du hast 3, 4, 5, 6. Man redet immer nur über die Gnadengabe aus 1. Korinther 12. Aber es gibt ein zweites Kapitel, das die Gnadengabe abhandelt, Römer 12. Und dort ist genauso ein Katalog. Wenn man sie zusammenzählt, je nach Zählweise, kommt man auf 21 Gnadengaben. Und hier sagt Gott klipp und klar, er hat jedem das gegeben, was er zum Dienst braucht. Und 2. Korinther 10, 13 ist auch ganz wichtig. Das ist wesensmäßig vorgegeben. Und hier kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Da darf mir kein Mensch dazwischen pfuschen. Wir aber wollen uns nicht ins Maßlose rühmen, sondern nach dem Maß des Wirkungskreises, den uns Gott als Maß zugemessen hat. Er hat mir einen Wirkungskreis zugemessen. Also er hat mir ganz klare Arbeitsgebiet gegeben, wo ich drin wirken soll. Und jetzt kommt die Stelle, die habe ich relativ spät erkannt, aber die hat mich schockiert. Epheser 2, Vers 10. In diesem Paket sind nicht nur meine Gnadengabe drin, nicht nur die Fülle des Heiligen Geistes, nicht nur alles, was Gott mir geben wollte. Wenn es nicht wirkt, bin ich immer selber schuld. Aber es ist alles da. Epheser 2, Vers 10. Total faszinierend. Denn wir sind seine Schöpfung erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Das heißt, in dem Paket sind alle Werke drin, die ich tun soll als Gläubiger. Wenn ich jetzt hingehe, im Geiste wandle, dann passiert Folgendes. Dann macht der Herr Jesus automatisch in meinem Herzen durch den Heiligen Geist diese ganzen Werke lebendig und dann tue ich genau das, was Gott von mir will. Aber die Werke sind nicht mein Tun, das ist schon drin. Ich muss nur die richtige Haltung einnehmen, dann wird das alles automatisch ausgelöst. Dann kommt vielleicht die gewaltigste Stelle, Epheser 1, 17 bis 19. Dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gäbe in der Vollerkenntnis seiner selbst. Erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Ich ärgere mich heute, wie viele Jahre ich verpulvert habe, weil ich nicht genau gelesen habe. Als bei mir wirklich Gottes Eingreifen war, als er mich aus diesen Verführungen alle rausgeholt hat und neu mir Gnade gegeben hat, da ist etwas geschehen. Ich habe einfach begonnen, die Bibel genau zu lesen. Und hier steht doch was ganz Einfaches. Er sagt, erleuchtete Augen eures Verständnisses. Das heißt, der Herr muss durch der Heilige Geist mein Verständnis erleuchten. Und dann passiert etwas. Dann sagt er, dann erkennst du, was die Hoffnung deiner Berufung ist. Das Ende meiner Hoffnung ist natürlich, wenn ich beim Herr Jesus und beim Vater im Himmel sein werde, alle Zeiten, der alle Tränen abwischen wird. Das ist klar. Aber schon hier sagt er, was der Reichtum der Herrlichkeit, nochmals, Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes, das ist jetzt schon hier, in seinen Heiligen ist, was da drin ist. Ich habe hier Herrlichkeit und ungeheure Reichtum in mir drin, in diesem Paket des vollkommenen Opfers. Hebräer 10, 10 und 14, das vollkommene Opfer Jesu beinhaltet alles. Und jetzt bin ich mir natürlich völlig klar, wenn du das predigst, wenn du das die Leute beibringst, dann müssen ganz viele Missionswerke aufhören, dann müssen ganz viele Gemeinden schließen, dann ist ein Großteil vom Reich Gottes nicht mehr relevant, weil sie keine Berechtigung mehr haben, wenn man die Leute dauernd beschäftigt mit dem menschlichen Zeugs. sobald die Menschen zu meinem Jesus kommen und die Bibel sehen, dass alles da ist und dann lernen, wie sie es auslösen, da brechen dann die echten Dinge auf. Und in der Endzeit ist natürlich dieser Kampf zwischen echt und unecht, zwischen dem, der Gott dient und dem, der nicht dient, gewaltig. Wenn man dann weiterliest, und jetzt kommt etwas, das überliest man, was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung hinein in uns ist. Die Bibel sagt, wenn du das erkennst, was in dir ist, und du nimmst es an im Glauben, dann wird eine gewaltige Kraftwirkung hinein in dich ausgelöst. Jetzt erklärt er, bei wem? Die wir glauben. Nicht wie vorher, Epheser, die wir gläubig geworden sind, sondern die wir wirklich glauben. In dem Moment, wie ich glaube, passiert's. Nämlich glaube, dass es so ist. Gemäß der Wirksamkeit, das steht im Griechischen Energeia, da kommt unser Fremdwort Energie her, der Macht, da steht Kratos, das bedeutet Kontrolle, seiner Stärke, da steht Iskis, das heißt einfach Stärke. Also er sagt jetzt praktisch, sobald du erkennst durch den Heiligen Geist, was in dir drin ist, mein Platz im Leib Christi, meine persönliche Gnadengabe, dass ich in einem Geist zu einem Leib getauft bin, dass ich die Fülle habe, dass ich allen geistlichen Segen habe, alle Werke, die ich tun soll. Sobald du das erkennst, im Glauben annimmst, für dich, dass es so ist, sagt die Bibel, löst es automatisch gewaltige Kraftwirkungen aus, Energie, die Kratos bewirken. Wisst ihr, was Kratos heißt? Kratos ist ein griechisches Wort, das bedeutet völlige Kontrolle. Du hast völlige Kontrolle. Das ist auch der Grund, wenn jemand vom Heiligen Geist vollständig erfüllt ist, dann stürzt er nicht um, wie es jetzt in Toronto säge und diesen ganzen Dingen war. Der fliegt nicht um, sondern dann fliegt er gar nicht mehr um. Dann stelle ich mich vor jeden, vor 100 vollmächtigste Prediger hin, die mir alle gebietet, umzufallen. Ich falle nicht um. Nie im Leben falle ich um. Bin ich voll Heiligen Geistes, bin ich wie ein Fels. Das ist der Unterschied. Die Bibel sagt, dann hast du Kontrolle. Dann habe ich aber auch Kontrolle über mein Leben. Dann habe ich Kontrolle über meine Gefühle. Dann habe ich Kontrolle über die Sünde. Da kann ich die Sünde brechen. Wisst ihr, kann ich die Unreinheit weglassen? Da kann ich der Alkohol, wo er nüchtern gebraucht wird, weglassen. Dann kann ich die Süchte, ob das Rauchen, ob das Fressen, ob das Saufen, ob das Schokolade ist, ob das, egal was ist, ich kann alles kontrollieren durch den Heiligen Geist. Ich habe es Lutherdeutsch die Worte benutzt, Entschuldigung, so hat Luther es formuliert. Ist ihr? Die Bibel sagt, es ist eine Wirksamkeit, eine Energie, die bei mir Kontrolle wirkt. Aber es wird nicht gepredigt. Stattdessen sagt man, oh, du musst zum großen Bruder X, haben wir mir auch gesagt, oh, du musst zu dem Bruder. Wenn der mit dir betet, wisst ihr, was das war? Das war die Enttäuschung meines Lebens. Der hat überhaupt nichts drauf gehabt, geistlich. Der hat nichts gewusst, der hat die Bibel nicht gekannt. Der hat auch, nur wenn du sein Theater, Anführungszeichen, mitgemacht hast, dann hat's gewirkt. Aber in dem Moment, wie du die Wahrheit wolltest, ich wollte die Wahrheit. Ich habe ihn gefragt, dann sagt er zu mir, oh, ich kann dir nicht helfen, das sind raffinierte Finsternismächte und ich bin davon getrabt. Wisst ihr, das ist das Problem. Die Bibel hat perfekt einen Weg und sie sagt, wenn du das glaubst, was die Schrift selber sagt, dann wirkt es in dir gewaltige Kräfte und die Kräfte machen nicht, dass ich umfliege oder irgendwas Unkontrolliertes mache, sondern sie wirken Kratos. Kratos ist griechisch die totale Kontrolle. Wenn Gott angebetet wird, steht ganz oft das Wort Kratos. Oft mit Macht übersetzt im Deutschen. Zum Beispiel Selbstbeherrschung, die letzte Frucht des Geistes heißt en krataia, das steckt da auch drin. Wisst ihr, dann sagt die Bibel, das alles ist da, wenn du glaubst. Und Epheser 4,11 sagt jetzt etwas. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, wie die Bibel erklärt, wie der Leib Christi, die Gemeinde läuft. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was im Reich Gottes heute passiert. Sie sagt, jeder von uns, jeder, hat ein Maß des Glaubens. Jeder von uns hat einen Platz im Leib Christi. Jeder von uns hat Gnadengabe. Jeder von uns ist durch den Heiligen Geist in den Leib Christi hineingetauft. Jeder ist gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der himmlischen Welt. Jeder hat alle Werke schon in sich. Jetzt sagt die Bibel, wenn du das erkennst, dann löscht du gewaltige Kräfte aus. Und jetzt erklärt die Bibel, wie das geht. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, wir sitzen hier in einer Versammlung und dann kommt Epheser 4,11. Er hat aber etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer. Zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus,
bis wir alle zur Einheit des Glaubens und zur Vollerkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus, damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jenem Wind der Lehre, durch die Schlauheit, das betrügerische Spiel der Menschen, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen, in allen Stücken, zu ihm hin, der das Haupt ist, Christus. Jetzt kommt das Wirken. Also die Bibel sagt klipp und klar, wenn du das erkennst, bist du kein wackeliger Gläubiger mehr, sondern dann sagt er, von ihm aus, von Jesus aus, vollbringt der ganze Leib, zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke. Ich bin jetzt eine Hand, eins dieser Gelenke, oder ein Mund, auch ein Glied im Leib, die einander Handreichung tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Er sagt, als Jesus im Himmel, als der hohe Priester, beginnt bei jedem Gläubiger genau dieses Paket anzusprechen, es auszulösen und sagt zum Beispiel zu mir, predige das. Zu dir sagt er, geh hin und tu das. Dann sagt er zum anderen, gib dem dieses Zeugnis. Zum dritten sagt er Schwester X dieses Wort. Zum vierten, Bruder Y. Manchmal reizt nur ein warmer Händedruck. Tu das, was Gott dir sagt. Und dann wirkt der Leib Christi plötzlich zusammen. Und dann natürlich geht die Bibel hin und sagt klipp und klar, das ist auch wichtig. Man könnte ja jetzt denken, ja, dann ist alles unkontrolliert. Sie sagt klipp und klar, alles so, wie das Wort sagt. Paulus sagt, 1. Korinther 4, 6, nicht über das Geschriebene hinauszugehen. Muss sich alles 100% mit dem Wort Gottes decken. Und da steht natürlich, wenn wir hier jetzt gelesen haben, Apostel, Propheten, um ein Apostel zu sein, muss sich der Herr Jesus gesehen haben. Das ist auch der Grund, warum der Herr Jesus und Paulus nochmal erschienen ist. Übrigens, apostelische Wort, das hat leider der Luther nicht übersetzt. Im Griechischen steht auch Apostolus, heißt nur Bote, Gesandter. Genauso wie Engelus, heißt auch Bote und ist eigentlich nur jemand, den Gott schickt. Und die Bibel sagt klipp und klar in 1. Korinther 13, 8, wenn ihr das in Ruhe lest, drei dieser 21 Geistesgaben, wenn man es genau nimmt, vier, nimmt er zurück. Zungenrede, die direkte Erkenntnis, die direkte Inspiration, die Paulus hatte, Galater 1, die Prophetie, übrigens, das war für mich der Schock. Ich komme ja aus der konservativsten Pfingstbewegung, die man sich vorstellen kann. Als ich plötzlich das zur Kenntnis nahm, dass im Neuen Testament, und Gott sagt, was er meint, nie ein Prophet sagte, so spricht der Herr, steht nirgends. Da haben wir versucht, das Alte Testament nachzumachen. Das Schatten. Der Einzige, der redet, ist Agabus, und der sagt, so spricht der Heilige Geist. Das sind riesige Unterschiede. Jetzt sagt Bibel, Gott nimmt diese drei Gnadengaben zurück, wenn das Ganze da ist. Im Griechischen steht da was ungeheuer Interessantes. Er sagt, Zungenrede, Weissagung, direkte Erkenntnis sind ein Teil des Ganzen, nicht Stückwerk. Ekmerus heißt ein Teil des Ganzen. Wenn aber das Ganze kommt, Teleios, das Vollkommene, das Ganze, dann hören die drei auf, nicht die anderen 17 Geistesgaben. Die vierte, die aufhört, ist vor Zungenrede die Auslegung, weil die zu den drei erste gehört. Die Bibel sagt, diese vier nimmt Gott zurück, aber die anderen 17 sind voll wirksam. Wisst ihr, wenn du jetzt die Bibel wirklich ernst nimmst und glaubst, dass er das so meint, was er sagt, dann gehst du einfach hin und sagst, dann ist in mir ein riesen Paket. In diesem Paket ist alles drin, was er sagt, was wirksam ist. Jetzt muss ich nur mich ihm auf den Altar legen und dann bricht es durch. Und dann geht er als Haupt hin und fängt an, 1, 2, 3, jeden von uns aktiv zu machen. Er beginnt bei jedem, das lebendig zu machen. 2. Petrus 1, 3, ganz wichtige Bibelstelle. Da sagt die Bibel, wie das geht. Da seine göttliche Kraft, da steht im Griechischen Dynamis, das heißt die Kraft des Heiligen Geistes, uns alles geschenkt hat, alles, ist alles da, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient. Wie geht es? Jetzt erklär das nochmals. Durch die volle Erkenntnis dessen, der uns berufen hat. Und dann erklärt er hier, was du für Herzenshaltungen einnehmen musst. Zum Beispiel, du musst dann hingehen und alle Eifer dran zu setzen. Im Glauben, die Tugend, in der Tugend, das Wissen, die Erkenntnis, darin die Selbstbeherrschung, in Kratia, genau das Anwenden dieser Kontrolle, standhaftes Ausharren, darin die Gottesfurcht, in der Gottesfurcht die Bruderliebe, in der Bruderliebe die Liebe zu allen Menschen. Jetzt sagt er, wenn du das vergisst, Vers 8, dann wirst du unfruchtbar. Dann wirst du vor Gott letztendlich nicht gebräuchlich oder nutzbar sein. Er kann mit dir dann nichts anfangen. Wisst ihr, das ist das Problem. Wir haben heute Menschenmeinung. Wisst ihr, mich hat das erschreckt. Ich lese jetzt seit 44 Jahren die Bibel. Ich weiß nicht, wie oft ich sie gelesen habe. Ich hatte Zeit, da habe ich sie, weiß ich nicht, wie oft im Jahr durchgelesen, die ganze Bibel. Aber ich habe vieles überlesen, aber eine Stelle hat mich getroffen wie ein Keuleschlag. Ich lese uns. Jeremia 17, Vers 5. Wo Gott alttestamentlich einfach zeigt, wie ich vorgehen soll. Wisst ihr, alles, was ich jetzt hier gelesen habe, habe ich nicht gewusst. Ich war ein brennender Gläubiger. Wisst ihr, ich war bereit, jedes Risiko einzugehen. Mein Job, dass mich rausschmeißt, ich bin jedes Risiko eingegangen. Aber ich habe es alles nicht gewusst. Und hier steht, ich habe geglaubt, was mir die Menschen erzählt haben. Das ist heute genauso. Wisst ihr, sonst kommen die und sagen, ja, das sind die Sekte, das sind die Irrlehrer, das sind die Pfingstler. So, nee, überhaupt nicht. Das ist bei den anderen Bewegungen genauso. Da kannst du anfangen bei den Methodisten, bei den Baptisten, bei der Brüderbewegung, bei der Heiligungsbewegung. Du kannst hingehen quer durch den Gemüsegarten, Pfingstbewegung, alles, egal wo du angesiedelt bist. Allversöhnung, egal was für eine Richtung jemand vertritt. Alle diese Leute, ist mir aufgefallen, sie geht nach Menschen, nach dem, was ihre Lehrer ihnen gesagt haben, statt nach der Heiligen Schrift. Das ist das Problem. Ich bin erst frei geworden, als ich nach der Bibel ging. Ja, nein, Entschuldigung, ich habe viele Freunde verloren. Plötzlich sagte sie mir, jetzt bist du keiner mehr von uns. Ja, jetzt können wir mit dir nichts mehr anfangen. Ist aber normal. Und da steht, so spricht der Herr, verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut. Und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herrn weicht. Er sagt also, wenn du auf Menschen vertraust, bist du unterm Fluch. Jeremia 17, Vers 7. Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Zuversicht der Herr geworden ist. Da kommt das Gleiche wie Psalm 1. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbein. Wisst ihr, wenn ich mich nur auf den Herr verlasse, auf sein Wort und alles wegtue, was Wort nicht meint. Jetzt geht er mal hin. Wisst ihr, wenn ich manchmal mit den Leuten rede, dann sage ich, das darf dir nicht, das darf dir nicht. Aber ich sage ganz andere Dinge, wie die erwartet. Ich sage, ihr darf niemand die Hände auflegen bei ihrer Taufe. Oh, das sind die geschockt. Ihr darf keine Hände auflegen bei ihrer Hochzeit. Das steht nämlich nicht in der Bibel. Paulus sagt, du sollst nicht über das Geschriebene hinausgehen. Was nicht geschrieben steht, muss ich die Finger weglassen. Weil, müssen wir mal Hagai 2 lesen, durch Handauflegung kann ich Schmutz übertragen. Keine Heiligkeit, Schmutz, sagt die Bibel. Handauflegung hat ganz genau vom Neuen Testament her ihre Berechtigung. Ich lege nur jemand die Hände auf, wenn der biblische Befund gegeben ist. Zum Beispiel, wenn man jemand auf dem Missionsfeld aussendet. Dann lege ich die Hände auf und sage, damit, ich bin mit dir völlig eins. Ich lege dir die Hände auf, habe keine Angst, dass ich von dir etwas hole. Ich glaube, dass du völlig in Ordnung bist. Er lässt das Gleiche von mir geschehen. Er sagt, du bist völlig in Ordnung, darum lasse ich mir die Hände auflegen. In dem Moment kommt völlige Identifikation. Jetzt sende ich dich aus, wie wenn ich selber gehen würde, das ist Handauflegung. Im Spiegel genau lesen, nicht nur aus der Apostelgeschichte ein paar Stellen rausreißen. Wenn du das alles liest und anfängst, das alles zu tun, dann wirst du von den Menschen frei. Aber du wirst natürlich auch viele Menschen ärgern. Weil sie plötzlich sagen, ja, was bist du jetzt für einer? Du bist ja gegen uns. Ich habe das erlebt, wo Menschen plötzlich da der Schlüssel dieses Studienmanuskript rausgezogen haben und gesagt haben, du bist ja gegen uns. Dann habe ich gesagt, ich bin nicht gegen euch, ich bin für die Bibel. Wisst ihr, ich bin natürlich gegen denn ihre Lehre. Ich bin aber auch gegen alle anderen Lehre, die falsch sind. Wisst ihr, dann kann diese falsche Lehre in pietistisch Heiligungskreisen, wie hat er die in der Volksmission oder Pfingstbewegung natürlich auch, bedeck mich mit deinem Blut. Das ist Magie. In der Bibel steht nirgends im Neuen Testament, wisst ihr, jetzt muss man sich ja fragen, wenn Gott das nicht schreibt im Neuen Testament, in die Lehrbriefe. Apostelgeschichte 2,42, sie blieben in der Lehre der Apostel. 2. Petrus 3, Vers 2, alles, was die Apostel aufschreiben sollten, hat ihnen der Herr Jesus angeordnet, steht in 1. Thessalonicher 4, 10 nochmals. Er hat ihnen alles gesagt, was sie schreiben solltet. Und jetzt steht so etwas nicht in der Bibel. Dann habe ich die Finger wegzulassen, wenn ich korrekt bin. Wisst ihr, und dann muss ich einfach sagen, da steht nicht, dass das Blut Jesu mich vor die Finsternismächte schützt. Wenn ich jetzt schon die Stelle aus 2. Mose nehmen will,
diese Stelle 12, Passa, dann schützt mich das Blut Jesu vor dem Zorn Gottes. Und so lehrt das Neue Testament. Aber wenn ich mit den Finsternismächten zu tun habe, muss ich Johannes 14, 23 bis 30 lesen, bleibet in mir, in Christus bin ich sicher. Und dann muss ich Epheser 6, 10 bis 18 anwenden, nämlich die Waffenrüstung. Das ist das, was Gott sagt. Es kommt halt die Frage, vertraue ich den Menschen, die mir das beibringen, falsche Lehren, oder vertraue ich Herr Jesus und dass sein Wort die Wahrheit ist. Die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Steht im Psalm 119, 160. Wisst ihr, wenn ich das alles begreife, dann plötzlich kommt mein Herz zur Ruhe. Aber jetzt habe ich ein Problem. Apostelgeschichte 14, 22. Jetzt glaube ich ja der Rest auch von der Bibel, was da steht. Und da steht, dabei stärkten sie die Seelen der Jünger und ermahnten sie, unbeirrt im Glauben zu bleiben und sagten ihnen, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen müssen. Wenn du wirklich Gott sauber dienst und ihm folgst, dann hast du Bedrängnisse. Das Wort heißt Glipsis. Das ist ein ganz seltsames Wort. Ich habe es ja schon erklärt. Ich war mit der Kleinste in der Schule und da bist du ja immer gefährdet, weil die Großen dann denken, sie können dich auch quälen. Aber man kann sich schon wehren, auch als Kleiner. Und dann sind sie hingegangen, immer, ich habe es gehasst. Schwitzkasten. Die Brüder wissen, was ich meine. Sind sie gekommen, haben dir der obere Kopf mit den Ohren im Ellbogen eingeklemmt und dann zugedreht. Und das tut nicht besonders weh, aber es ist völlig unangenehm an die Ohren. Wenn man das aufhört, hast du feurige Ohren. Wisst ihr, und so müsst ihr euch das Wort Lipsis vorstellen. Es ist unangenehm. Es kann nicht geistlich nicht zerstören. Es ist aber Kampf. Es ist mir unangenehm. Ich will es nicht. Es ist Bedrängnis. Es tut mir innerlich weh. Ich will es einfach nicht. Und er sagt, das ist der normale Zustand eines Gläubigen. Er hat diese Kämpfe. Warum? Ich bin in einem Geist zu einem Leib getauft. Kolosser 1, 13 sagt, in dem Moment bin ich aus dem Reich der Finsternis in das Reich des Sohnes seiner Liebe versetzt. Ich gehöre zum Reich Gottes. Ich gehöre nicht mehr zu dieser Welt. 1. Johannes 5 sagt, die Welt ist im Ärger. Der Teufel sagt zu mir Jesus in Matthäus 4, und in Lukas 4, jeweils ab Vers 4, dass diese Welt ihm übergeben ist. Diese Welt gehört dem Teufel. Hat Gott ihm überlassen bis zur Wiederkunft Jesu. Auch dass die Gerichte und die ganze Prophetie geschehen. Und jetzt bin ich als Fremdkörper plötzlich da drin. Ist völlig normal, dass dann der Druck kommt. Darum greifen mich die Finsternismächte an. Ich bin Fremdkörper. Also ist das, was auch hier die Malachi-Leute wohl zerrieben hat, ich übersetze jetzt das Neue Testament. Du kannst jetzt hingehen als Gläubiger und sagen, ich bin gerettet. Ich bin ein Gotteskind. Ich bin in einem Geist zu einem Leib getauft. Ich habe den Platz am Leib Christi. Ich habe das Maß des Glaubens. Ich habe alle Gnadegaben, die Gott mir geben wollte. Ich habe mein Arbeitsgebiet. Ich habe alle Werke, die Gott mir geben wollte. Ich habe gewaltige Kraftwirkungen, wenn ich will, wenn ich wirklich glaube, die in mich hineinwirken. Ich kann mich völlig kontrollieren, wenn ich will. Aber unabhängig von dem Wissen, kann es dann sein, dass ein Gläubiger plötzlich sagt, aber ich habe Trübsal, ich will nicht mehr. Warum ich, gut, das spüren sie auch so, fragt man meine Frau, oder fragt lieber nicht. Vor jeder Konferenz oder vor jedem Dienst, immer wenn wir Dienste haben, wir sind ja viel unterwegs, haben wir teilweise Angriffe, dass es raucht. Und dann macht der Teufel manchmal so, wiegt er durch die Sicherheit, dann kommt vor der Konferenz keine Angriffe, wisst ihr, wann sie dann kommen? Danach. Manchmal kommen sie davor, manchmal kommen sie danach, manchmal kommen sie mittendrin. Wisst ihr, und das ist einfach normal. Und die Bibel sagt, 2. Timotheus 3, 12, alle, die gottselig leben wollen, müssen Verfolgung erleiden. Dann kommen auch die Menschen, die der Teufel aufstachelt und gehen gegen dich. Das heißt, du bist einfach im Kriegszustand. Ist normal. Du hast ein Paket, du hast eine Vollausrüstung, die beste Bewaffnung der Welt. Aber du bist im Krieg. Und mit der Bewaffnung geht der Krieg nicht weg. Wisst ihr, jetzt muss ich mich einfach daran gewöhnen, dass das normal ist, dass ich hier kämpfe. Und dann kommen halt Dinge, 2. Korinther 11, das hat ganz viel auch mit Bibelerkenntnis und mit wirklich Glaube zu tun, dass man Wort Gottes glaubt. Und jetzt kommt nämlich der entscheidende Punkt. 2. Korinther 11 sagt, Vers 2, denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, sagt Paulus, denn ich habe euch einen Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Wisst ihr, er sagt, ich will, dass die Gläubige und die Gemeinde eine keusche Jungfrau ist, dem Jesus gegenüber. Damit ist auch klar, wer die Braut ist, oder? Der alte Streit bei den Erkenntniskreisen, ist Israel die Braut oder die Gemeinde, ist ganz klar, die Gemeinde ist die Braut.
Und jetzt sagt er, ich fürchte aber, es könnte womöglich so, wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung, die Einstellung, das war bei Malachi das Problem, eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Dass ich einfach ganz eifältig der Bibel glaube. Es ist alles so, wie es geschrieben steht. Ich habe alles. Es ist alles perfekt. Und nehme ich die richtige Glaubenshaltung, dann wird das alles ausgelöst. Denn wenn der, welcher zu euch kommt, einen anderen Jesus verkündigt. Wisst ihr, das ist der Jesus, der zum Beispiel, wie, ist ja ein ungeheures Machtinstrument, wie in der katholischen Kirche dauernd das Sünderbekenntnis will. Lehrt übrigens das Neue Testament nicht. Warum lehrt es das nicht? Hat der Heilige Geist es vergessen, in die Lehrbriefe zu schreiben? Oder ist das eine Praxis, durch die man Macht ausübt? Ist eine Praxis, durch die man Macht ausübt? Und er sagt hier, das ist ein falscher Jesus, den wir nicht verkündigt haben. Oder ihr einen anderen Geist empfangt. Das ist doch nicht der Heilige Geist, der mich rückwärts umwirft. Versteht ihr? Das ist nicht der Heilige Geist. Sondern der Heilige Geist ist immer mit der Bibel konform. Der wird nie etwas tun, was nicht mit der Bibel übereinstimmt. Oder ein anderes Evangelium empfangen. Wisst ihr, mir sagen die Leute, ich bin in die Seelsorge gegangen, habe alle meine Sünden bekannt, dann hat mir der Bruder zugesprochen, dass ich jetzt gerettet bin. Falsches Evangelium. Die Wiedergeburt geschieht völlig anders. In dem Moment, wie ich mich als vollständige Sünder erkenne und dann weiß, ich kann nichts tun, und vollkommen verdammt und verloren bin. So war ich am 30.05.1974. Und dann zu meinem Jesus schrei, rette mich und sei Opfer annimmt, dann geschieht's. Derselbe Sekunde bin ich zur Wiedergeburt durchgebrochen, das Evangelium. Du bekommst die Errettung als Gnadegeschenk, ohne dass du etwas tun kannst. Du kannst nichts dazu tun. Und manche Leute nehmen die Buße wie ein Werk. Sie glauben, wenn sie Gott diese Buße bringt, dieses Werk, dann muss er sie annehmen. Das ist ein falsches Evangelium. Das ist genauso wie, wenn du denkst, dass du den Sabbat halten musst. Du kannst Gott nichts bringen, gar nichts. Du musst kommen und sagen, Herr, hier bin ich bedürftig, gib mir, was ich brauche. Wenn da jemand ehrlich kommt, dann bricht er durch zur Wiedergeburt. Derselbe Sekunde garantiere ich jeden. Jetzt geht die Bibel hin und sagt, dieser Kampf gegen die Finsternismächte, ich kann jetzt einfach im Gehorsam tun, was Gott sagt. 2. Korinther 6,14. Zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Also die Bibel sagt klipp und klar, Joch ist ja Arbeitsgemeinschaft. Keine Arbeitsgemeinschaft mit Ungläubigen. Ich kann mit keiner Gesellschaft, mit keiner Gemeinde, mit keiner Gruppe zusammenarbeiten, die Ungläubige, haben sie oft sogar in der Führungsschicht, hat. Damit gehörst du zu keinem Zusammenschluss mehr. Wir sind eine vollkommen freie Gemeinde, wir sind gar nirgends angeschlossen. Wir stehen vor Gott in Christus. Du kannst dich dann nirgends anschließen. Geht nicht. Wisst ihr, ich habe mal mit jemand verhandelt, hier aus Albstadt, sagt er, oh, komm doch zu uns, überregionale Zusammenkunft. Und er hat, es ist doch wunderbar, wir betet ja nur. Sag ich, du, da kommt der Pfarrer XY, der ist doch nicht bekehrt. Antwort, wäre ehrlich gewesen, ja, er ist nicht bekehrt. Dann hätte ich sofort geantwortet, 2. Korinther 6,14, Entschuldigung, damit kann ich nicht zusammenarbeiten. Er sagt zu mir, er ist ein Mann des Friedens. Habe ich gesagt, Entschuldigung, ist nicht das Thema. Das Thema ist, ist er bekehrt oder nicht? Er ist ein Mann des Friedens. Noch ein Weile haben wir aufgehört. Ich arbeite bis heute mit ihnen nicht zusammen. Wisst ihr, die Bibel sagt, du darfst nicht mit Ungläubigen zusammenarbeiten. Es darf kein Ungläubiger im Chor singen. Wisst ihr, die Ungläubigen haben die Finger vom Reich Gottes zulassen, bis sie sich bekehrt haben. Martin Hohmann, ich weiß nicht, wer den gekannt hat. Der hat gepredigt, man kann mit ihm einig sein in allem oder auch nicht. Aber etwas war er, ein begnadeter Evangelist. Wenn du bei ihm drin saßt, dann hast du etwas gewusst. Der Unterschied zwischen einem Bekehrten und einem Nichtbekehrten. Der hat es den Leuten so um die Ohren geschlagen. Es war die letzte Erweckung hier in Albstadt 1974. Da sind die Leute nach vorne gewankt teilweise, so erschüttert. Ich habe sowas nie mehr gesehen. Mit der Evangelisation hat Gott mir klar gemacht, entweder klar wiedergeboren oder nicht. Du kannst nichts zu bringen. Keine Menschen können dir helfen. Du musst zu ihm gehen. Und dann sagt er, denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Wenn ich erkenne, dass irgendwo Finsternis ist, teuflischer Einfluss, okkulte Praktiken, dann muss ich weg. Ich darf mit denen nicht zusammenarbeiten. Ich kann doch nicht mit jemandem zusammenarbeiten, der zum Beispiel sagt, er vollzieht das vollkommene Opfer unblutig noch einmal. Das geht doch nicht. Ich kann auch mit jemandem zusammenarbeiten, der okkulte Praktiken benutzt, esoterische Kräfte, esoterische Mittel. Ich muss immer zu Leuten sagen, die Bibel allein, zeig mir, dass deine Mittel nur die Bibel sind, dann schaffe ich mit dir zusammen. Und da sagt die Bibel klipp und klar, du musst dich absondern. Nämlich, wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Das steht im Griechischen Naos. Das ist das gewaltige Wort für den Tempel des Heiligen Geistes, Naos. Wie stimmt das mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat. Jetzt kommt der entscheidende Punkt. Ich will in ihnen wohnen, Wiedergeburt, und unter ihnen wandeln. Wisst ihr, wenn wir ganz nach der Schrift gehen, nicht über die Schrift hinausgehen und in kindlichem Glauben Gott alles zutraut, was er geschrieben hat, und es wirklich tun und es glaubet und es ausleben, dann passiert etwas. Dann passiert nämlich, dass er in unserer Mitte nicht nur wandelt, sondern dann kommt Epheser 4,11. Dann fängt er an, die ganze Glieder lebendig zu machen. Dann wirkt der Heilige Geist. Und jetzt erklärt er klipp und klar, was ich zu tun habe. Das erkennen die Leute nicht. Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an, und ich will euch aufnehmen. Ich will euch ein Vater sein, und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Weil wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottesfurcht. Sagt die Bibel klipp und klar, du musst dich absondern. Wieso? Ich kann doch nicht in einer Gruppe bleiben, ob es eine Kirche ist, eine Gemeinde oder sonst was. Wenn jemand zum Beispiel leugnet, dass der Jesus von der Jungfrau geboren ist, im Neuen Testament steht Parthenos, eindeutiges Wort für Jungfrau, da spielt es überhaupt keine Rolle, was Jesaja 7,14 steht. Steht ganz klar Jungfrau. Wenn jemand leugnet, dass der Jesus von der Jungfrau geboren ist, wenn jemand leugnet, dass er auferstanden ist, wenn jemand leugnet, dass sein Blut vollständig allein reicht, wenn nicht gelehrt wird, dass er der Retter allein für alle Menschen ist, nur er allein, sonst niemand. Entschuldigung. Ich darf mit ihnen nicht zusammenarbeiten. Ich muss raus. Das glauben die Leute nicht. Mir hat ein Pietist erklärt, oh, er bleibt in der Kirche, bis man ihn rauswirft. Und ich sage, Entschuldigung, die werfen dich nie raus. Sondern die Bibel sagt, du musst dich absondern. Du musst dich, egal wie das Kind heißt, du musst dich vor jeder Gruppe absondern, die hier nicht der biblische Weg geht. Das ist das, was Gott will. Wisst ihr, ich habe das Paket, jetzt sagt er, jetzt sondere dich ab. So, und jetzt? Ja, was soll ich sagen? Es müsste doch ein glückseliges Leben da sein, oder? Wisst ihr, was die Bibel beschreibt, was eine der Hauptsünde der Gläubigen ist? Unzufriedenheit. Lässt mal zum Beispiel der ganze Weg Israels und Täter ist immer die Unzufriedenheit. Sie murten, sie haben kein Fleisch, dann gibt ihnen Gott so lang Fleisch und Wachtler, bis ihnen zu den Ohren rauskommt, sagt er. Dann haben sie kein Wasser. Wisst ihr, was mich total dramatisch, völlig dramatisch erschüttert, ist 4. Mose 20, 12, das Haderwasser. Dort hat Mose, weil er nur nicht nach dem Wort Gottes ging, hat er seine Zukunft kaputt gemacht. Er durfte nicht ins verheißene Land. Das ist was, was ich fast nicht verkraftet habe. Dieser große Mann Mose durfte nicht ins verheißene Land, weil er nicht nach dem Wort Gottes ging, sondern nach seinem menschlichen Eindruck. Und dort ist Haderwasser. Und der Hader ist die fromme Sünde. Die gefährliche, fromme Sünde, wo man nicht mehr mit Gott zufrieden ist, weil man nicht mehr Erleuchtung durch den Heiligen Geist hat, dass alles da ist, dass alles bestens ist. Wisst ihr, wenn man jetzt das zum Beispiel sieht, Matthäus 11,28, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Wenn man das nicht mehr erkennt, bei mir Jesus komme ich völlig zur Ruhe, geistlich. Von ihm habe ich alles, was ich brauche, da ist alles da, das ist perfekt. Wenn ich das alles sehe, dann muss ich sagen, dann kann es nicht sein, dass ich hadere. Ich komme jetzt wieder von dieser Endzeitkonferenz in Bad Haina. Das ist ja wunderschön. Ich freue mich, dass viele Leute kommen und die sind offen und so. Aber dann erzählt dir ja, du hast ja ganz viele Gespräche, alle erzählen dir, was in ihrer Gemeinde läuft. Wenn mir jemand erzählt, taufgesinnte Gemeinden, Täufer wie wir taufen ja auch die Erwachsenen, dass dort, da haut's mich um, dass dort die führenden Leute, die Ältesten, ins Kloster geht und eine Nonne ist ihr persönlicher Seelsorger, dann kippe ich um. Versteht ihr? Da haut es mich um. Wenn du das Ganze siehst, da ist mir neu klar geworden. Ich habe ein paar Mal bis in die Nacht hinein mit jungen Leuten auch, habe ich ihnen genau das, was ich jetzt zeige, habe ich ihnen eingehämmert. Ich habe gesagt, ihr dürft nicht über das Geschriebene hinausgehen. ihr müsst auf der Schrift bleiben. Wenn die Bibel was nicht nennt, dann habt ihr es nicht zu benutzen, auch die Ausdrücke nicht. Wisst ihr, wir kommen ja zu theologischen Formeln. Zum Beispiel, mir hat man dann gesagt, ja, wahrer Gott und wahrer Mensch. Stimmt ja nicht. Der Jesus ist wahrer Gott und wirklicher Mensch. Er ist Gott gegenüber anders wie uns Menschen gegenüber. Da steht im Griechischen einmal Isos, völlig deckungsgleich. Und dann steht der Mensch gegenüber Homoios. Er ist ein Mensch wie wir mit Fleisch und Blut, mit allem drum und dran. Aber was ist der Unterschied von Jesus und mir? Ich bin vom Mann gezeugt und der Jesus ist vom Heiligen Geist gezeugt. Das ist ein riesiger Unterschied. Ich habe Erbsünde vom Vater vererbt. Adam vererbt die Erbsünde. Der Jesus hat keine Erbsünde gehabt. Er war sündlos. Jetzt kann ich nicht sagen, ich bin genauso dem Herrn Jesus gegenüber, wie der Jesus dem Vater im Himmel gegenüber gleich ist. Geht nicht. Und der Jesus ist nicht so gleich ein Mensch, wie er Gott gegenüber ist. Er ist vollständig im Vollsinn des Wortes Gott, weil er vom Vater gezeugt. Aber er ist ein Mensch wie wir, hat aber zwei Unterschiede. Keine Erbsünde und nicht vom Mann gezeugt. Wisst ihr, wenn ich dann sage, ich benutze die Formel nicht. Wenn ich keine theologische Formel benutze. Ich habe eine Schwester gehabt, der Portugiesin, das war hochinteressant. Die hat immer gesagt, die Persona, sei das Wort steht nicht in der Bibel. Sag, jetzt sag mir doch das Gleiche ohne das Wort Persona. Sag mir einfach die biblische Formulierung. Wisst ihr, wir haben uns einfach daran gewöhnt, auf Menschen zu hören, zu glauben, was Menschen tun, anstelle, dass wir nur noch am Wort Gottes gehen. Wenn das Wort Gottes was nicht sagt, ist euch klar, dass der Begriff Wiedergeburt völlig falsch ist. Die Bibel sagt Wiedergeburt nur ein einziges Mal für, wenn ich es richtig im Kopf habe, für die Wiedergeburt Israel. Sie sagt beim Gläubiger wiedergeboren oder von neuem geboren oder von oben geboren. Wir benutzen immer das Hauptwort. Damit sagen wir doch, Gott hat sich nicht ausdrücken können. Jetzt benutzen wir das Hauptwort, dann verstehen es die Leute besser. Und Gott sagt das Tätigkeitswort. Wenn ich jetzt wirklich biblisch bin, dann gehe ich aufs Tätigkeitswort. Jetzt kann man sagen, jetzt wirst du pingelig. Ja, aber ich glaube halt, dass die Bibel stimmt. Wisst ihr, so, das geht aber in alle Bereiche. Aber was erwarte ich? Wo heilt Gott? Wo heilt er nicht? Es gibt ganz klare Richtlinien, wo Gott heilt, wo er nicht heilt. Es gibt klare Richtlinien, wo Gott ein Gebet erhört und wo er nicht erhört. Wisst ihr, entweder glaube ich jetzt, was Gott sagt und gehe stur nach dem, dann kommt meine Seele zur Ruhe, dann kann ich nicht mehr hadern. Weil alles so läuft, wie die Bibel sagt. Es läuft alles so, wie ich es erwarte, weil ich nämlich biblisch richtig gesteuert bin. Bin ich biblisch falsch gesteuert, dann erwarte ich Dinge, wo Gott gar nicht tut, dann werde ich enttäuscht. Und dann fange ich an zu hadern. Und das ist die Situation vor unseren Freunden im Malachi. Es gab im Alten Testament, ich liebe ihn. Ich liebe ein paar alte Heilige des Alten Bundes, die im Tempel gedient haben, die Gott gedient haben. Obed-Edom ist ein wunderbarer Mann gewesen. Und genauso ein wunderbarer Mann war Asaf, der große Musiker. Und der hat ja diesen berühmten 73. Psalm geschrieben, wo er sagt, nur gut ist Gott gegen Israel, gegen die, die reinen Herzen sind. Das hat er geglaubt, mit dem Kopf. Aber dann sagt er, ich aber, fast wäre ich gestrauchelt mit meinen Füßen. Wie leicht hätte ich einen Fehltritt getan, denn ich beneidete die Übermütigen, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah, denn sie leiden keine Qual bis zu ihrem Tod. Ihr Leib ist wohlgenährt. Sie leben nicht in der Not der Sterblichen. Da steht Enosch, dem verdorbten sterblichen Mensch. Sie sind nicht geplagt wie andere Menschen, da steht Adam. Also einfach, es geht ihnen besser. Darum ist Hochmut ihr Halsschmuck und Gewalttat ist das Gewand, das sie umhüllt. Sie bilden sich viel ein und so weiter. Und jetzt sagt er in Vers 14, und ich, der Gläubige, der wirklich Gott dient, ich bin den ganzen Tag geplagt, meine Züchtigung war jeden Morgen da. So ist der Gläubige. Er sagt, ja, ich weiß, ich habe vollkommenes Opfer. Ich weiß, ich habe alles. Ich weiß, es ist alles wunderbar. Aber warum geht es mir so dreckig? Warum geht mir, ich sage es mal vorsichtig, ich muss in die Schweiz zum Predigen und ich komme heim und habe mir gedacht, oh, jetzt nimmst du nicht das Auto, nimmst du nur das Fahrrad. Und ich will vom Fahrrad absteigen und dann klappt hinter bei mir, da war ein Körbchen drauf, klappt der Henkel von dem Korb auf, verklemmt sich und ich bin halt ein Hektiker, beim Fahrer steige ich ab, ich steige nicht ab, wenn das Fahrrad hält, ich steige ab, solange es fährt. Und da bin ich runter mit dem Fahrrad und mit dem Fuß hinter raus. Und jetzt stand der Henkel, da bin ich umgefallen mit dem Fahrrad, mir hat es auf die Straße drauf geknallt, das Fahrrad war kaputt, ich musste es wegbringen, dann Gangschaltung kaputt und ich habe auch entsprechend ausgesehen. Warum passiert das eine Stunde, bevor ich fahren muss? Wisst ihr, ich muss doch predigen. Versteht ihr? Da kann der Hader kommen. Und das war Asaf, das waren die Leute im Malachi. Und dann sagt er, bis ich in das Heiligtum Gottes ging. Das Wort Heiligtum steht im Mehrzahl. Da steht, bis ich in die Heiligtümer ging. Ins Heiligtum. Was ist im Heiligtum? Schaubrottisch, der Leuchter, der Räucheraltar. Und was ist im zweiten Heiligtum, im Allerheiligsten? Nur die Bundeslade, nur der Sühnedeckel und die Gegenwart Gottes. Wisst ihr, wenn ich dann begreife, was hat die Gemeinde für eine Aufgabe? Was passiert, wenn du Gott dienst? Was passiert, wenn du zum Reich Gottes gehörst? Dann ist das plötzlich normal. Dann musst du sagen, also rege ich mich nicht mehr auf. Dann haderst du nicht mehr. Wisst ihr, das war bei Malachi. Und jetzt erklärt ihnen Gott ein Geheimnis. Ich habe es auch nicht gewusst. Es gibt ein Geheimnis. 3, Vers 16, da besprachen sich die, welche den Herrn fürchteten, die nicht gehadert haben. Die zwar die Kämpfe sehen, die auch wussten, das ist bockelhart. Wisst ihr, und ich sage zu meiner Frau, wir diskutieren manchmal, wisst ihr, wenn die Verführungen kommen, die extreme Ansichten der Gläubigen, die teilweise falsche Lehre, bloß extreme Lehre. Ich sage manchmal zu meiner Frau, sie sagt oft auch zu mir, ich kann es nicht mehr hören. Ich meine, man könnte verzweifeln. Aber jetzt sagt er, wenn du den Herrn fürchtest, passiert was. Und der Herr achtete darauf. Ich muss mir mal vorstellen. Wenn du den Herrn fürchtest, dieses Paket, das er dir gegeben hat, im Glauben annimmst, ihm wirklich dienst, nicht mehr nach den Menschen gehst, aus dem Fluch rausgehst, sagst, Menschen, tut, was ihr wollt, ich diene dem Herrn allein nach der Bibel, dann passiert etwas. Dann sagt die Bibel, dann hört er auf dich. Und ein Gedenkbuch wurde vor ihm geschrieben für die, welche den Herrn fürchten und seinen Namen hochachten. Dann wirst du in ein Buch eingetragen. Und wisst ihr, was mit dem ist? Viele haben ja Angst wegen der Endzeit. Ich habe überhaupt keine Angst wegen der Endzeit. Oh, wenn das Mahlzeichen kommt, wenn jenes kommt, die anderen sagen, du bist vorher entrückt. Sagt das einmal jemand, der in Nordkorea im KZ ist. Wisst ihr, Theorie und Praxis. Und jetzt sagt die Bibel eine Verheißung. Und da kommt jetzt, das ist gigantisch. Und sie werden von mir, spricht der Herr der Heerscharen, als mein auserwähltes Eigentum behandelt werden an dem Tag, den ich bereite. Ich will sie verschonen, wie ein Mann seinen Sohn verschont, der ihm dient. Dann werdet ihr den Unterschied sehen zwischen dem, der Gott dient, und der, der ihm nicht dient. In dem Text steht in Vers 14, bei es ist umsonst, dass man Gott dient, da übersetzt ein jüdischer Spezialübersetzer, übersetzt, kann man auch übersetzen, es ist ein Wahn. Du glaubst dann, dass es ein Wahn ist. Ist es aber nicht. Bei den Übermütigen übersetzt er, es sind Freche. Und beim besonderen Eigentum, beim erwählten Eigentum sagt er, es ist ein Sonderschatz. Jetzt musst du glauben, wenn du, und 2. Korinther 4, 13 sagt, wir haben den Geist des Glaubens. Ich habe den. Mit der Wiedergeburt. Gehört nämlich zu dem Paket. Ich kann alles glauben, was Gott sagt. Wenn du jetzt wirklich glaubst, was ich vorher gezeigt habe, dass das Paket in dir ist, dass Gott einen Unterschied macht zwischen dem, der ihm dient, nicht dient, dass in dem Moment, wie du Gott fürchtest, ihm wirklich noch ein Wort Gottes dienst, dass er dich in ein extra Buch einschreibt und dass einzeit genau ein Unterschied passiert zwischen den anderen Gläubigen und dir, zwischen den Ungläubigen und dir, wenn du da drin bist in dem Buch, dass er nämlich hingeht und dich wie ein auserwählter Sohn behandelt, dass er dich durchbringt, dass er dich schützt und dass hier Gigantisches geschieht in der Endzeit. Wenn du das wirklich glaubst, dann wird es geschehen. Wenn du es nicht glaubst, wird es nicht geschehen. Aber das ist ein Unterschied, und zwar ein gewaltiger Unterschied. Da gehört eigentlich dazu, dauernde Reinigung durch Jesu Blut. Und dann gilt auch Hebräer 4, 15. Der Jesus hat Mitleid mit unseren Schwachheiten. Da kannst du dein Perfektionismus wegwerfen. Dann machst du einen Fehler, machen wir ja alle, dann gehst du einfach zu mir, Jesus, und bringst ihm diese Schwachheit, diese Sünde, und er reinigt dich durch sein Blut. 1. Johannes 1, 7 bis 9, die ist weg. Wir haben heute Morgen beim Brotbrechen ja gesehen, die Sünde ist wirklich weg. Vollständig. Und du bist vollständig, wie du nie gesündigt hättest. Natürlich muss er mich laut Hebräer 12, 4 erziehen. Die Bibel sagt, Erziehung ist nie schön, wenn Gott einen Sohn züchtigt. Meine Kinder haben das auch nicht gemocht, ich auch nicht. Meine Oma hat mich einmal verdrescht mit, heute ist das ja vorbei, meine Oma hat mich immer verdrescht mit dem Teppichklopfer, mit dem Kehrwisch, mit dem Landjäger, mit dem Kochlöffel. Ich weiß nicht, ob es mir geschadet hat, ich habe nicht den Eindruck. Wisst ihr, es war aber nicht schön. Ich habe mich dann mal bei meiner Mutter beschwert, sagt, die Oma hat mir die Landjäger um die Ohren rumgeschlagen. Es tut ganz schön weh, glaub mir das. Könnt ihr mal losprobieren. Aber es hat mir geholfen, geistlich und menschlich eine gewisse Grad die Linie zu haben. Mir hat man beigebracht, was ist Anstand. Wisst ihr, Das ist heute weg in der Endzeit. Und Gott muss mich erziehen, aber er tröstet mich auch. Matthäus 11, 28 bis 29. Er tröstet mich so, dass er mich durchbringt, wenn ich mühselig und beladen bin. 2. Korinther 1, 3 und die Folgeverse sagen, er tröstet dich, muss dich aber in Trübsal bringen, dass du wieder in der Lage bist, andere zu trösten. Wisst ihr, müsst es immer vom Leib Christi her sehen, von meiner Aufgabe, vom Maß meines Glaubens, vom Platz im Leib Christi. Je nachdem, wo du deinen Platz hast, wird Gott dich anders führen wie mich. Ich habe einen ganz anderen Aufgabebereich. Wisst ihr, und dann sagt er, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, 2. Korinther 4, wenn man das jetzt nochmal ganz nüchtern sich vergegenwärtigt, ich denke, das ist die Haltung, die den Leute wie im Asaf, die auch letztendlich den Leuten aus dem Maleachi gefällt hat. Darum lassen wir uns nicht entmutigen. Wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Wisst ihr, ich bin früher Fußballspieler, Skirennläufer, ich habe Sport getrieben bis zum geht nicht mehr, ich war Sportschütze, ich habe alles getan. Und jetzt wirst du plötzlich, kommst du ins Rentenalter. Ich habe Hochtouren gemacht, 15 Jahre lang oder einmal eine Unterbrechung, aber da unten im Hochgebirge. Und plötzlich kommt was, es geht nicht mehr, versteht ihr? Es geht nicht mehr. Das Fußballspielen habe ich aufgegeben, wo ich vor einem leeren Tor den Ball nicht mehr getroffen habe. Ich wusste, es ist vorbei. Die Zeit ist abgelaufen. Es war sogar noch ein frommes Turnier, aber trotzdem hat nichts genützt. Wisst ihr? Und jetzt sagt die Bibel, dein äußerer Mensch geht zu Ende. Wieso, mich zwickt's im Kreuz. Ich hatte ja die Rückgratentzündung, lag ein Jahr flach. Ich habe heute Probleme mit Abläufen. Ich wache bei Nacht manchmal auf, habe Schmerzen in der Schulter. Dann muss ich Voltaren hinschmieren. Wisst ihr, das habe ich früher nicht gebraucht. Jetzt sagt die Bibel, dein äußerer Mensch geht zugrunde. Ist normal, muss normal bleiben. Aber der innere, ich habe keine Arthrose bei meinem inneren Mensch. Ich habe keinen Muskelkater. Ich habe keine Grippe innerlich. Wenn du nach dem biblischen Vorbild vorgehst, wird der Innere dauernd erneuert, revolvingartig, die ganze Zeit. Du bleibst frisch vorm Angesicht Jesu. Du bist frei von den Menschen. Du bist nur der Bibel verbunden. Da kriegst du auch den Mut, das zu vertreten. Du kriegst den Mut, hinzustehen. Und dann fängt der Herr an, diese gewaltigen Kräfte in dich hineinwirken zu lassen. Und dann fängt er an, für dich zu kämpfen, weil du in dem Buch stehst. Das ist gigantisch, oder? Mir wird das jedes Mal bei deiner Konferenz bewusst, wenn ich heimkomme. Dann kommt immer wieder von meinem geistigen Auge, was da alles gelaufen ist. Wisst ihr, das sind oft junge Leute. Das sind junge Leute, wo ich sage, ich habe die Fehler gemacht. Dann brauche ich diese doch nicht auch machen. Jetzt kann ich euch doch, euch Junge sagen, macht das nicht. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und hier sagt er keine Entmutigung. Du resignierst nicht. Du sagst, naja, dann tut mir halt das Kreuz weh. Aber innerlich tut es mir nicht weh. Wisst ihr, ich kann dem Herrn dienen. Hudson Taylor hat mir mal gefragt, weil er vollständig krank flach lag, kannst du glauben? Sagt er, nein. Oh, war alle geschockt, der kann nicht mehr glauben. Dann sagt er, was denn? Ich kann vertrauen, von dem habe ich nur Kraft, hat gereicht. Er ist durchgekommen. Wir leben im Glauben, nicht im Schauen, 2. Korinther 5, 7. Wir haben den Geist des Glaubens. Und einfach zum Schluss zwei Dinge. Psalm 25, 3 sagt, keiner wird zu Schanden, welcher Gottes hat. Glaubst du das? Wenn du das wirklich glaubst, kannst du nicht mehr hadern. Ist euch das klar? Dann kannst du nicht hadern. Dann sagst du, egal wie er es macht, ich bete oft und sage, Herr, bring mich hier durch, hilf mir hier, greif ein. Ich bete dann manchmal und sage, ich weiß nicht, wie du das machst. Ich kann mir das nicht vorstellen. Aber ich weiß, dass du es kannst. Psalm 25, 3. Und dann Schluss, brauche ich nur erzählen. Johannes, der Jünger, war auf Patmos. Er war wie Maleachi. Er war wie der Asaf. Er war 95, alle seine Mitapostel waren tot. Er ist auf der Insel Patmos, beginnt die Offenbarung 1, Vers 9. Ich weiß nicht, was er gedacht hat. Er war entmutigt. Dann redet ihn der Herr Jesus, der Verstande, von hinten an. Warum von hinten? Ganz einfach, steht. Er drehte sich herum. Er hat dem Herr Jesus der Rücken zugewandt. Wisst ihr warum? Er war nicht mehr vom Angesicht Gottes in Christus, hat dem Herr Jesus das Angesicht zugewandt, sondern in der Resignation hat er sich gedreht. Oh, wie geht's mir schlecht? Oh, ich bin der Ärmste. Kennt ihr das? Das Jammerlied singt doch jeder, singe ich auch manchmal. Und dann plötzlich redet der Herr Jesus an, dann dreht er sich um. Wisst ihr, was er dann sieht? Den Auferstandenen, dann siehst du Jesus wieder und den Leuchter, die Gemeinde. Und dann passiert was Gewaltiges. Dann legt der Jesus die Hand auf ihn. Das ist eine wahre Handauflegung. Und sagt zu ihm, fürchte dich nicht, er erklärt ihm klipp und klar, es gibt keinen Grund, dass du resignierst. Und dann sagt er zu ihm mit 95, so, jetzt kannst du wieder arbeiten, geh hin und schreib die Offenbarung. Du gewaltig. Wissen Sie, Gott kann dich noch eine Sekunde vor deinem Tod benutzen. Und wenn du bloß nur einen Satz sagst, wie dieser Mann, der gestorben ist auf dem Totenbett, eine Sekunde bevor er stirbt, sagt er einen Satz. Triumph, heute geht ein Sünder gewaschen im Blut Jesu in den Himmel ein. Stirbt. Eine Sekunde vor deinem Tod kannst du noch Gott dienen. Wenn der Innere erneuert ist, du musst nur vor seinem Angesicht stehen. Jesus allein, er ist dein Herr, die Schrift allein, nichts anderes. Wenn du das tust, dann habe ich keine Sorge. Naja, sagen wir mal ehrlich, wem muss ich das am meisten predigen? Mir selber. Ich bin ein emotionaler Mensch. Emotionale Menschen sind auch dann enttäuscht. Sie sind enttäuschter wie nicht emotionale Menschen. Emotionale Menschen sind auch so, dass sie, naja, sie haben genaue Vorstellungen. Ich bin Perfektionist. Ich kann euch genau sagen, wie es laufen muss. Wehe, wenn es nicht so läuft, bei mir und bei anderen. Aber wenn du das alles ihm abgibst und sagst, Herr, es spielt nur eine Rolle, dass ich vor dir, vor deinem Angesicht stehe, nicht wie der Johannes, der Rücker. Ich stehe vor deinem Angesicht, vor Gott in Christus. Lass mich durch deinen Heiligen Geist erleuchten, dass ich die Bibel verstehe. Von daher ist die Bibel das wichtigste Instrument. Ich lese die im Sinne von wie eine Arbeitsanweisung, wie eine Beschreibung. Ich habe jetzt zwei neue technische Geräte gekauft. Das musste ich lesen. Ich bin meistens faul und baue es zusammen, dann sind sie kaputt. Aber wenn du die Arbeitsanweisung genau liest, geistlich, die Bibel, dann wirst du plötzlich beginnen, dem Herrn zu dienen. Dann ist Malachi kein Thema. Dann sagst du nicht, es ist umsonst Gott zu dienen. Dann sagst du, trotz allem Kampf, ich stehe in diesem Buch. Trotz allem Kampf, ich werde nicht zuschande werden. Trotz allem Kampf, ich werde nicht untergehen. Trotz allem Kampf, ich werde innerlich dauernd erneuert. Trotz allem Kampf, wir werden uns in der Ewigkeit wiedersehen. Das kannst du sagen. Trotz allem Kampf kannst du sagen, ich habe keine Angst vorm Sterben. Ich habe keine Angst, auch menschlich unterzugehen. Ich hatte Situationen, wo ich menschlich vielleicht untergegangen wäre. Dann hast du keine Angst mehr. Hauptsache, er ist bei mir. Hauptsache, ich stehe vor ihm, vor Gott in Christus und das Wort Gottes in meiner Hand. Mit meinem Herzen, wo der Heilige Geist es lebendig machen kann, dann wirst du durchgehen. Wie die Schere durchs Papier. Nichts kann dich aufhalten. Zum Schluss einfach nur ein ganz ehrlicher Satz. Wäre es nicht schön, wenn das immer so wäre? Es ist halt leider nicht immer so, darum muss ich es auch heute predigen, versteht ihr? Ich predige es ganz stark mir selber. Manchmal packt dich das Wort Gottes. Gell? Ich hab zu meiner Frau gesagt, einen Tag vorher, ich weiß nicht, was ich am Sonntag predige. Ich weiß es nicht. Ich kann nicht predigen, weil ich Lust habe, gell? Was mir im Kopf rumgeht. Gell? Und dann drückt mich der Herr auf Malachi, ich habe zuerst gar nicht geglaubt. Ich sage zu meiner Frau, ich predige Malachi, der Unterschied zwischen dem, der Gott dient, dem, der ihm nicht dient. Sag sie, du hast schon oft predigt. Sag, nee, ich habe den Computer durchgeguckt, ich habe es noch nie gepredigt. Gell? Natürlich habe ich die Teile von dem schon 100 Mal gepredigt. Aber ihr versteht, das war jetzt eine Zusammenfassung. Wenn man so vorwärts geht, hat man seine Ruhe. Und ich bin ein Mensch, ich will meine Ruhe. Und ich will vor allem, dass ich einmal, wenn das Preisgericht Christi ist, wo das Feuer mein Leben durchläutert, dass am Schluss noch ein bisschen Frucht übrig ist, oder? Wollt ihr in der Ewigkeit, dass dann am Schluss heißt, er ist gerettet wie durchs Feuer hindurch, du kommst gerade in den Himmel und alles andere ist futsch? So ist der Mensch. Manche sagen, ich will nur in den Himmel im letzten Platz, das will ich nicht. Ich will dem Herrn dienen. Paulus sagt, ich hätte Lust abzuscheiden und zu sterben, ich darf nicht, weil ich muss arbeiten. Wisst ihr, wenn wir jetzt beginnen, 2. Korinther 8, 5, letzte Bibelstelle. Sie gaben sich hin zuerst dem Herrn und dann den Menschen durch uns. Immer zuerst der Herr und dann uns. Ich gehe mich im Herrn auf den Altar und sage, was soll ich tun? Da, wo er mich hinschickt, da gehe ich hin. Und ich das mache, mit diesem Wissen, vollkommenes Opfer, vollkommenes Paket, der Herr hat alles geschaffen, ist alles in mir drin, dann gehe ich getrosten Herzens über diesen Erdboden. Und ich glaube, in der Endzeit hat es auch nicht mehr viele Gläubige, die so gehen. Und es ist neue Zeit, dass die Gläubigen ihre Häupter erheben und einmal Jesus dienen. Möge das geschehen. Ich möchte beten. Ja, Jesus, wenn ich das sehe, dann kann man nur Buße tun und dich bitten, dass du uns reinigst durch dein Blut. Du siehst, wie oft wir im Unglauben und im Zweifel, auch in der Selbstverdammung, uns hier kaputt machen, statt dass wir glauben, dass dein vollkommenes Opfer vollkommen perfekt ist, dass du alles getan hast, du hast dich gesetzt. Du musst selbst als Hohepriester nichts mehr tun, sondern das Opfer ist perfekt. Und du stehst jetzt zur Rechte des Vaters. Du musst manchmal stehen, weil wir so versagen. Aber gib uns einfach Gnade, kindlichem Glaube, beginne auf diesem geistlichen Glaubensweg zu gehen. wo wir völlig überzeugt sind, dass alles in uns ist. Du hast alles gegeben und wenn wir glauben, dann beginnen gewaltige Kraftwirkungen zu geschehen und keiner von uns wird zuschande werden. Wir befehlen dir das alles an, dass du mit uns zum Ziele kommst, dass wir etwas sein dürfen zum Lobpreis deiner Herrlichkeit. Verherrliche du dich. Du kennst meine Geschwister, du kennst mich, du kennst jeden, der in unserer Mitte ist. Verherrliche dich und richte du deinen Triumph auf und dafür danke ich dir. Amen.